Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, heißt jetzt AI or Die und genauer gesagt, es ist der Newscast. Wie immer an meiner Seite Carsten Bange und es ist was Neues passiert, was wir in diesem Newscast-Format noch nie hatten. Sonst telefonieren wir immer und sagen, ey, schaffen wir das diesen Monat noch? Diesmal hatten wir eine Woche früher einen Termin und haben gesagt, ey, wollen wir den nicht schieben? Und warum? Weil die SAP Unleashed an dem Donnerstag war und wir hätten, glaube ich, am Mittwoch aufgenommen und gesagt, ey, komm, die nehmen wir noch mit, das machen wir noch. Erstmal, hallo Carsten, schön, dass du da bist und schön, dass wir eine Woche geschoben haben.
Absolut. Hallo Andreas. Und das war natürlich jetzt in Deutschland gerade ja schon ein großes Thema bei der Menge der SAP-Kunden. Und wir hatten witzigerweise einen Tag vor dem Announcement unsere jährliche The Future of SAP Data and Analytics Tagung.
Ach, das war Zufall. Ich habe es nämlich gesehen und ich dachte, oh, krasser Move, Bark direkt davor. Ach, das war Zufall. Okay, geil. Also sowas gibt es also auch noch. Ich dachte, es war genauso geplant, dass quasi deine Leute mit den SAP-Leuten jetzt schon mal in der Circle, weil, sind wir ehrlich, da ist was durchgesickert, auch wenn du jetzt behauptest nicht, aber da muss was durchgesickert sein. Spannend. Okay, erzähl mal.
Ja, also so eine Veranstaltung muss natürlich früher planen. Das heißt, die steht schon seit einem Jahr fest oder dreiviertel Jahr, der Termin. Und dann tatsächlich ein paar Monate vorher kam dann eben die Nachricht so, irgendwie ist jetzt am nächsten Tag so unser Announcement-Tag, was dann die Beteiligten vor Herausforderungen gestellt hat. Auf der einen Seite durfte keiner was sagen, offiziell, weil das natürlich aufbewahrt werden muss für das offizielle Announcement. Andererseits wäre es ja Quatsch gewesen, jetzt alte Geschichten zu erzählen, einen Tag bevor dann die neue Story kommt. Insofern, glaube ich, haben die Beteiligten einen ziemlich guten Job gemacht, den Teilnehmern zumindest mal eine Idee zu geben, was da passieren könnte und vor allem ein bisschen die Hintergründe, was ja spannend ist, ohne tatsächlich das Announcement schon zu machen. Also der Name zum Beispiel ist nicht gefallen oder ähnliches, sondern man hat aber so ein bisschen, wir haben ja darüber gesprochen, wie die SAP sich weiterentwickelt und welche Herausforderungen es auch gibt und was Datasphere-Kunden nicht so toll finden und so weiter. Das war natürlich Thema auch der Veranstaltung und dann gab es zumindest eben einen Hinweis darauf, wie denn das sich vielleicht in Zukunft entwickeln könnte, was dann am nächsten Tag dann quasi dann auch Realität wurde sozusagen.
Ja, also ganz spannend finde ich, auch da vielleicht nochmal reingekritscht, das Interesse an dem Thema ist sehr, sehr, sehr hoch und sehr, sehr viel Reichweite. Also wir haben ja ein Event dazu gemacht, direkt nach der Unleash und haben gesagt, wir sind live am Montagmorgen. Der Falk Preuß und Nils Hocke haben wir gesagt, als Experten in dem Thema, ordnen das mal ein, wie sie das so finden, haben es auf YouTube diesmal nur live gemacht, haben es ausgespielt und wir haben mittlerweile 450 Aufrufe und hatten 50 bis 100 Leute live nur in der Einordnung. Es kommt jetzt nicht an unsere beiden Podcast-Zahlen ran. Bei weitem nicht. Das beruhigt mich noch. Aber was ich damit sagen möchte ist, hey, wir haben es nur kurz auf LinkedIn gepostet, wir haben es reingesetzt, haben es kurz gemacht und du merkst halt, wie krass das Interesse der SAP-Kunden ist, wenn da jemand als Experte was zu sagt und das einordnen kann. Erstmal glaube ich mal vorneweg, die SAP hat einen sehr guten Job diesmal gemacht, etwas zu präsentieren. So, wenn ich das aus der Sicht sehe, das war modern, das war cool, das ist und was durchgesichert ist, war alles im Nachhinein auch richtig, also hat sich genau bewahrheitet. Ich finde, das Marketing, das oft gescholten war, ey, ihr müsst das bisschen mehr machen wie die amerikanischen Firmen, das muss ein bisschen anders, mehr Begeisterung etc. Das kann man jetzt mögen und nicht, darum geht's mir nicht. Ich fand es persönlich aber sehr modern, sehr professionell und man kann darüber schmunzeln, so als Techie, aber das war schon inspiring, da war schon was drin, da war schon was Gutes, um erstmal, finde ich, so anzufangen. Da hat man die SAP als sehr modernes, cooles Unternehmen wahrgenommen, was oft so war, noch zu Zeiten Web Intelligence. Ja, ist nicht geil.
Okay, ja, interessante Warnung. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, sehr amerikanisch war es auf jeden Fall.
Ja,
absolut. Das schon. Und ich hatte eine etwas andere Beobachtung. Also erstmal vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Aufmerksamkeit. Absolut. Wir haben relativ schnell noch an dem Tag der Veröffentlichung haben wir ein Papier geschrieben dazu, nennen wir Bark Perspective. Das machen wir mal bei so aktuellen Ereignissen. Ist eingeschlagen wie eine Bombe. Den Link legen wir hier in die Shownotes oder einfach suchen, Bark Perspective Sub BDC. Also das hat riesige Downloadzahlen. Der LinkedIn-Post ist deutlich über 10.000 Impressions geschossen, relativ schnell. Also man sieht einfach da.
Das sind ja schon meine Zahlen, Carsten.
Ja, siehst du mal. Auf jeden Fall großes Interesse. Beobachtung zu dieser Ankündigung. Und ich habe mir dann natürlich auch alles, was noch rundum angekündigt wurde, gibt es zum Beispiel eine Pressemitteilung von Databricks dazu. Oder vielleicht sollen wir erstmal erwähnen, für mich eigentlich das Spannendste, also zum einen haben wir ja hier eine Bündelung von Produkten, die es schon gibt, also SAC, Datasphere, BW kommen ja quasi in so ein Managed Service Offering von der SAP, aber das, was ja eigentlich wirklich die Neuigkeit ist, ist ja diese Databricks-Geschichte. Ja. Und was wir da haben, ist ein OEM, das heißt also, es gibt jetzt SAP Databricks und das ist eben diese Intelligent Data Platform von Databricks quasi als OEM-Version. Und meine Beobachtung so zu dieser ganzen Ankündigung war, dass sie sich sehr bemüht haben, darzustellen, dass das wirklich ernst gemeint ist mit dieser Partnerschaft. Weil wir wissen ja alle, in dieser Tech-Branche gibt es ständig irgendwelche Partnerschaften und es gibt auch viele, wo nicht so viel bei rumkommt am Ende. Und das war in diesem Interview, was da geführt wurde mit dem CEO von Databricks, war für mich, das war eigentlich das Thema. Und auch das Databricks Press Release ging genau in die gleiche Richtung. Also sie betonen sehr stark, wie ernst sie das eigentlich meinen, was schon mal so ein bisschen verdächtig ist, aber egal. Auf jeden Fall im Databricks Announcement steht zum Beispiel drin, dass sie $250 Millionen investieren wollen, um sicherzustellen, dass die Kunden auch erfolgreich sind mit dieser SAP Databricks Geschichte, was ja auch erstmal eine Ansage ist. Ne? Also das fand ich eigentlich interessant.
Ja, gut, also du spielst auch noch einen Punkt an, wenn wir kurz nochmal bei der Präsentation als solches bleiben. Ne? Man hat Databricks auch sehr hofiert. Also wenn man jetzt davon ausgeht, wo man eine Riesenfläche hat und ich sag mal, nicht jeder SAP-Kunde sitzt da jetzt so rum und weiß, was Databricks ist. Da können wir auch gleich mal drüber sprechen. So nach dem Motto, ja, ist mir alles ganz klar, weiß ich genau, wie das funktioniert, schon tausendmal gemacht. Die wurden in einer Art und Weise, war das eine Werbeplattform, wo du jetzt gar nicht wusstest, wer bezahlt hier gerade wen oder wer ist das größere Unternehmen. Wir sagten so ein bisschen, also es war gar nicht böse gemeint, so nach dem Motto, aber sie konnten ja gar nicht den CEO da noch besser dastehen lassen, als was die SAP gemacht hat. Das war ja ganz klare Guidance. Das machen wir. Es war teilweise schon unangenehm, dass ich dachte, okay, reicht jetzt auch mal. Als wäre das jetzt der Halsbringer. Ihr bringt doch auch gerade selber ganz coole Sachen. Ihr habt es doch gar nicht so nötig. Aber nur wirklich meine Perspektive. So nach dem Motto, das ist doch jetzt gar nicht der große Clou. Also ihr sagt doch, ihr stellt euch da jetzt nicht hin und sagt, hallo, wir machen jetzt was zusammen. Sondern ihr stellt doch hin, weil was Neues und dazu haben wir einen leistungsstarken Partner. Und da haben sie die Balance, finde ich, nicht ganz gekriegt, weil wir hatten jetzt auch das gemerkt, dass die meisten Kunden von uns sofort nach Databricks gefragt haben, obwohl das gar nicht das Thema aktuell bei denen ist. Da ging es viel mehr um solche Dinge wie, ach, muss ich die Daten jetzt nicht mehr persistieren, replizieren? Wie können wir das jetzt machen? Weil Live-Connection war ja schon immer gut, aber kann ich jetzt endlich, also aus dieser Analytics-Reporting-Sicht bei uns, die Fragen ploppten hier relativ schnell auf. Ne? Ja, ja. Und deswegen finde ich ganz spannend. Total. Databricks gut weggekommen.
Absolut. Also ich kann auch berichten, wir haben natürlich jetzt mit vielen Mitarbeitern der SAP gesprochen und auch Partnern, ja, um das natürlich so ein bisschen auch mal die Stimmung zu hören. Und was mir auffällt ist, gerade auch bei den SAP-Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, total unterschiedliche Meinung dazu und Einordnung. Ja, das reichte also von, sagen wir mal, die Extrempositionen waren totaler Gamechanger, HANA ist weg, jetzt ist endlich eine günstige Speicheroption, jetzt können wir selber auch das mal günstig betreiben, weil wir gemerkt haben, dass wir mit HANA überhaupt kein Geld verdienen können, weil es so aufwendig ist, was ja schon eine krasse Seite ist. Bisschen auf dem anderen Ende des Spektrums war, ja, das spielt da überhaupt keine Rolle. Natürlich ist HANA das wesentliche Ding und Databricks, klar, das ist jetzt noch so eine kleine Option da beim BDC, aber wie wichtig das ist, wissen wir nicht. Und also das ist ja einfach nur so eine Mini-Option quasi noch dazu. Also insofern ist dann, glaube ich, auch bei der SAP intern noch nicht so ganz klar, was das jetzt eigentlich für eine Bedeutung hat.
Ja, das finde ich spannend. Also ich hatte noch überlegt, aber habe dann leider nicht so gekommen. Ich wollte eigentlich nach dem Announcement so ein Bullshit-Bingo einmal aufsetzen, wo die typischen Sätze nach so einer Präsentation kommen. Also, ne, alter Wein in neuen Schläuchen, das können andere Tools schon ewig und viel besser. Das ist der Game-Changer, jetzt wird alles besser, die SAP ist endlich es war so klar, was passiert. Und du hast genau von den Leuten das Erwartbare gehört, aus welcher Position wir da heraus argumentiert haben. Jetzt maße ich mir ein bisschen an mit meiner kleinen Klitsche und in der Art und Weise, wie ich nach außen gehe. Und bei dir ist es ja andersrum sogar noch. Du hast ja eine neutrale Perspektive von deiner Profession, ne? Wie ordnest du das ein? Ich sage auch nochmal zwei Worte, wie ich das einordne, weil wir sind zwar SAP-Partner in einer Firma von uns, aber ich kann hier sagen, was ich will. Wie ordnest du das ein?
Also, ich denke mal, gibt natürlich ganz verschiedene Aspekte, aber zum einen denke ich mal, es war eine überfällige, ich sag mal, eine Veränderung der Technologiebasis, weil die Datenwelt ist halt jetzt wirklich schon lange auf Lakehouses, ist auch eigentlich sehr stark auf den Weg eben in diese Open Table Formats, in die Kombination eben von Object Stores, also eher filebasierten Lösungen mit dann eben Datenbanken und Engines obendrauf und sowas. Das heißt, das ist ja wirklich nicht neu. Und da hatte die SAP eigentlich kein Angebot so richtig und musste feststellen, dass die Kunden einfach abgewandert sind. Ja, das heißt, DataSphere ist nicht der Nachfolger für BW. Sagt die SAP auch selber, sondern löst halt ein paar andere Themen oder kann auch neuere Sachen abbilden, aber es ist eben nicht der 100% Nachfolger für den BW. Und das ist eigentlich das Hauptproblem für die SAP-BW-Kunden, dass sie sagen, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Und da gibt es ja sehr, sehr viele von. Und die Frage ist mal so ein bisschen offen geblieben. Und jetzt, sag mal, gibt es zumindest eine neue Antwort, dass man sagen kann, ja, okay. Ja, also BW ist definitiv end of life. Da wird es auch keinen 1:1 Nachfolger für geben. Ja, und sie haben ja noch so ein kleines Goodie eingebaut, wer jetzt eben auf diese Managed Service Plattform geht und quasi sein BW dahin migriert oder kopiert, der kriegt bis 2030 Support auf der Plattform. Aber das ist eben auch die Ansage, na okay, da habt ihr jetzt noch 5 Jahre, aber dann müsst ihr irgendwo anders hin. Und das kann eben zum Teil DataSphere sein, das kann jetzt aber auch Databricks sein. Und das haben ja die Kunden eigentlich schon gemacht jetzt. Also wir haben ja zig SAP-Kunden inzwischen auf Snowflake, auf Microsoft, Azure, auf Databricks auch schon. Ja, das heißt also, das ist ja eh passiert. Und in dem Sinne, das einzufangen, denke ich mal, ist ein wichtiger Schritt und auch ein guter Schritt, das zu tun. Zweite, was ich gut finde, ist dass die SAP auf das Thema Datenprodukte aufspringt, weil das tun die Kunden nämlich auch. Ja, das heißt, wir denken jetzt ja an Datenprodukten und da hat sie ja eigentlich ein echtes Asset und das versucht sie jetzt ja auch auszuspielen. Also ihr Vermögensgegenstand Asset ist ja letztendlich, dass sie die Daten haben im ERP-System und sie auch verstehen. Also die SAP hat ja sehr stark fokussiert das Thema Semantik und das ist auch richtig, weil wir wissen alle, Daten für sich reicht nicht. Wir brauchen den Kontext, wir brauchen mehr Metadaten dazu. Die hat die SAP. Die sind übrigens ja auch in dem ERP-System denkbar gut versteckt in dem Sinne, ja, weil du hast ja eine riesige Menge von Tabellen und es ist alles äußerst undurchsichtig in dem Sinne. So, das jetzt also so bereitzustellen, ist, finde ich, als Datenprodukte, könnte man so ein bisschen verstehen als Nachfolger von Business Content, so in meinem Verständnis. Aber sie greift damit was Aktuelles auf. Das verstehen die Kunden, finden die auch gut. Und übrigens, das ist auch das, was auch spannend für Databricks ist bei der ganzen Geschichte. Ja, es ist ja nicht nur, dass sie jetzt Technologielieferant werden, sondern sie kriegen damit natürlich für ihre Kunden auch Zugang zu SAP-Daten. Und das ist natürlich schon wertvoll, weil es natürlich schon das führende ERP-System auf der Welt ist, wo sehr, sehr viele Daten drinstecken. Also insofern finde ich, das war für mich eigentlich auch, finde ich, ein guter Move, ja, das ganze Thema aufzugreifen, die Semantik mit bereitzustellen. Genau, also das wären für mich eigentlich so die zwei spannendsten Sachen dabei.
Gut, dann auch immer mal anders nochmal fragen. Was ist denn, wenn du jetzt sagst, du musst dem eine Schulnote geben und sagst, das ist, wie sehr der Neuerungsgrad jetzt ist oder wie groß ist der Wurf? Also ich sag mal so, die 1 ist absoluter Gamechanger, die 6 ist alter Wein.
Also wir haben viele bestehende Komponenten, wo nichts Neues ist. Wir haben eine moderne sozusagen Komponente drin, die allerdings nicht von der SAP selbst kommt. Das gibt sozusagen Abzug in der Note. Ja, das heißt also, ja. Diese Databricks-Geschichte für die SAP, würde ich mal sagen, 2 bis 3, schon echt was Neues, definitiv. Ist ja auch, sag mal, bisher die letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre, wenn du die SAP irgendwas gefragt hast, war ja die Antwort HANA. Ich überspitze jetzt mal so ein bisschen. Ja.
Ja.
So. Und jetzt gibt's hier was, wo du sagst, eigentlich spielt Hana ja nicht mehr die Riesenrolle, sondern es wird ja in den Mittelpunkt gerückt. Guck mal hier, wir haben jetzt hier auch eine andere Möglichkeit, günstiger zu speichern. Und wir können eigentlich so eine Datenplattform bauen mit verschiedenen Speicherformen, was eigentlich State of the Art ist. Ne? Es ist ja, Hana geht jetzt nicht weg, das war vorhin ein bisschen überspitzt, weil das ist ja Basis von den anderen Produkten, die da auch noch mit drin sind, wie zum Beispiel Datasphere. Und wir brauchen ja auch neben so einem File Storage oder einem Object Store, brauchen wir ja häufig auch noch mal eine relationale Engine. Ja, also jemand hat auch gesagt, na, HANA ist jetzt eigentlich mehr ein Akzelerator vielleicht. Also da, wo ich SQL auf die Files loslassen will, da kann ich das noch gut gebrauchen. Und HANA ist ja auch nur eine Semantik-Engine in dem Sinne. Das heißt also, es wird nicht weggehen. Aber es ist in dem Sinne neu, weil ich jetzt eben einen Object Store habe in dem Paket. Und was wir aber wirklich betonen müssen, und da kommt jetzt unsere neutrale Analystensicht zutage, das muss auch alles noch erstmal funktionieren und umgesetzt werden. Das heißt, mein Eindruck ist, da ist auch einiges Ankündigung, wo die Software eigentlich noch hinter fehlt, weil das muss ja auch alles erstmal integriert werden. Es gibt noch zig Fragezeichen. Ja, wie kann denn jetzt zum Beispiel ein BW-Kunde sein BW auf Databricks und Datasphere kriegen oder so? Also das ist ja aus meiner Sicht, gibt es da noch sehr viel offene Fragen. Und ich glaube auch, dass da noch einiges an Software entstehen muss, damit das am Ende auch alles so funktioniert, wie das jetzt so angekündigt wurde.
Ja, also aus meiner Sicht ist es so, ich gucke ja stärker immer aus dieser Analytics- und Reporting-Sicht drauf. Also das heißt, witzigerweise hast du das Wort SRC zum Beispiel noch gar nicht im Mund genommen oder Jules, das du auch gesagt hast, was ja auch große Teile eingenommen hat in der Präsentation als solches mit den Features, wo da würde ich auch dem Markt, wo du das so siehst, recht geben, ja, was ist denn jetzt da gerade neu? Ja, für mich war neu, hey, ein Thema, wo du jetzt immer das Problem hattest, wie kriege ich meine SAP-Daten da vernünftig raus? Ist jetzt schon für mich ein Lösungsansatz. Mein Data Scientist braucht es, wir haben ja viel immer so Self-Service-Modelle gemacht. Und da ist es immer schwierig gewesen. Meistens, müssen wir ehrlicherweise sagen, haben wir da mit CSV-Dateien in Excel gearbeitet, die wir dann umgemodelt haben, um dann mal irgendetwas zu machen. Absolute Chaos für Data Lineage. So, also es war für uns, also das war nicht schön, aber es war halt der gangbare Weg, wenn du sagtest, ey, wir wollen PS auf die Straße kriegen, dann konntest du halt nicht erst sagen, wir machen wir HANA, dann machen wir es nochmal, dann machen wir jetzt erstmal ein Datasphere-Projekt, haben wir gar nicht, wir haben hier nur ein BW stehen. So, das war so meine Realität. Aber wir müssen doch die ERP-Daten jetzt mal joinen. So, das war so meine Realität. Das macht es mir jetzt einfacher, im Umgang mit dem Kunden zu sagen, hey, beschäftige jetzt mal nur mit der neuen Technologie. Die Governance-Themen sind auch ganz schön. Wir können auch gleich noch über die Insights-App sprechen. Du merkst, was Wiener sagt, Dashboards are dead. Nach dem Motto, ja, müssen einige erst noch hinkommen. Aber langfristig wird kein Fachbereich mehr, das habe ich verkündigt, ich glaube, hier zum ersten Mal, meiner Meinung nach, noch Dashboards angucken. Es wird immer eine Interaktion werden, es wird immer eine analytische Sicht werden, es wird eine schmeiß mir den Graphen dazu raus. Und damit haben sie in der Präsentation mit Jules halt auch relativ gut, es war jetzt nicht ganz so beeindruckend, wenn man es sagt, wie weit ist die Technologie, aber da wiederum war ich relativ glaubhaft, dass sie den Weg jetzt gehen wollen in zwei Dinge. Erstmal, ich kriege die Daten relativ schnell aus der SAP raus, was immer ein Riesenthema war. Dann, ich muss nicht replizieren, also die persistierten Daten und Performance zu kriegen. Und das dritte war, wir setzen auch auf KI, um Analytics über verschiedene Systeme zu machen und wir werden ein offeneres, in sich geschlossenes Ökosystem. Und dieses Lizenzmodell, das wahrscheinlich jetzt folgen wird, macht es mir sehr einfach, als Berater mit den Kunden zu reden. Sorry, du willst mit deinem BW irgendwie Next-Gen-Reporting machen? Danke, da liegt es. Also ob das jetzt funktioniert, gebe ich dir komplett recht. Nur erstmal, das Angebot ist jetzt endlich da, wo vorher so war, müssen wir uns andere Anbieter angucken. Auf einmal steht es jetzt in meiner Sache, wenn es ums Thema Data Analysis geht, um Self-Service, um wie machen wir das, Data-Driven Company und so meine Themen, dann muss ich sagen, war das für SAP, für meine Sicht, eine absolute Erleichterung. Wenn ich das jetzt bewerten sollte im Sinne von, wie geil fand ich das, muss ich ja schon sagen, ich fand's cool, auch diese ganze Inszenierung, aber es war dann, also auch bin ich dann bei der 2 bis 3, es hat mich jetzt nicht umgehauen, aber dafür, dass die SAP ist und wir schon 15 Jahre Leidensthemen hatten, würde ich dann sagen, das ist hier schon geil gewesen. Also da gehe ich dann schon mal auf eine 1 und 2, weil ich hatte es so gut nicht erwartet und auch so mutig. Es war aus meiner Sicht ein Unterschied zwischen früher, ja, das können wir jetzt auch, das war schnell hinter Markt hinterherlaufen. Hier war schon so, nee, wir haben uns schon was Eigenes gedacht. Das war so meine, also meine Perspektive, einfach wenn ich von der Fachabteilungsseite gucke, für die könnte alles besser werden, für die IT könnte das alles eine ganz schöne Katastrophe werden. So würde ich das jetzt einordnen.
Also du hast ja gerade gesagt, Daten rausholen. Ich glaube nicht, dass das das Ziel ist hier, dieser ganzen Geschichte. Und deshalb muss man dann auch mal gucken, wie das dann hinterher funktionieren wird. Also ich glaube, die Grundidee ist ja, dass die Daten da drin bleiben sollen.
Das ist klar.
Dass sie eben nicht rausgehen. Und was aus meiner Sicht in Zukunft dann jetzt noch wirklich ein zentrales Element wird, ist das Delta Sharing. Das ist ein Open Source Projekt, kommt von Databricks ursprünglich, ist aber Open Source gestellt worden. Und was du damit machen kannst, ist, du kannst solche Lakehouses, die auf Delta Tables basieren, also das ist die Open Table Format, gibt ja zwei große, Iceberg und Delta. Databricks sitzt auf Delta primär. Und was du machen kannst, ist eben, du kannst jetzt in dem Sinne einer virtuellen Datenintegration, kannst du auf andere zugreifen. Also du kannst quasi jetzt in deiner, wenn das dann funktioniert, Disclaimer, aber du könntest dann quasi in deiner SAP Databricks Umgebung, könntest du rausgreifen auf eine andere Databricks Umgebung oder Microsoft setzt ja auch auf die Delta Tables. Ja, du könntest auch in eine Microsoft Umgebung gehen und da quasi die Daten anzeigen. Das ist jetzt kein physischer Transport, also wir reden jetzt nicht über eben ETL oder Datenintegration, sondern du hast einen Zugriff drauf. Und das geht natürlich schon jetzt, glaube ich, auch im Sinne der SAP in die richtige Richtung, dass sie sagen, nee, nee, die SAP-Daten sollen bitte hier bleiben. Wir wollen eben nicht mehr, dass es in andere Data Warehouses geht. Aber wir schaffen eben eine Integrationsmöglichkeit, wenn Daten woanders sind, was ja Realität ist. Und das ist, glaube ich, auch immer gut für eine SAP, auch Realitäten mal zu akzeptieren. Das, glaube ich, war nicht immer so der Fall. Sondern zu sagen, ja, okay, die Kunden haben inzwischen einen Snowflake da stehen und einen Azure und sonst irgendwas. Ja, dass sie dann eben auch zumindest in der Lage sind, diese Daten zusammenzukriegen und dann in der SAC anzuzeigen zum Beispiel oder Ähnliches. Also das ist da, glaube ich, die Integrationsstrategie. Und jetzt gibt es natürlich dann an der Stelle viele Fragen für die Kunden. Ja? Also ich habe schon alles Mögliche gehört. Einige haben gesagt so, ja, okay, ich habe aber schon Databricks gekauft. Ja, was ist denn jetzt? Ne? Und das ist natürlich eine neue Instanz, weil die ist ja innerhalb der SAP-Umgebung und von der SAP gehostet. Was ich gehört habe, ist, dass sie sowohl Databricks als auch SAP bemühen, sich sehr stark zu sagen, das wird nicht teurer, aber auch nicht günstiger, als wenn ich ein Databricks woanders kaufe sozusagen. Ja, das heißt also, das Databricks in SAP wird genauso viel kosten, als wenn ich es außerhalb hätte. Die Kosten habe ich. Wir haben natürlich auch Kunden, die sagen, ja, okay, aber jetzt habe ich gerade groß in Datasphere investiert. Mhm. Mache ich ihn jetzt? Ja, da wird sicherlich dann jetzt sehr, sehr viele Diskussionen geben zwischen SAP-Vertrieb und Kunden, ja, wie sie da jetzt quasi weiterkommen. Ich habe aber auch Kunden, die sagen, naja, ich habe jetzt groß in Snowflake investiert, jetzt gucke ich ein bisschen in die Röhre, oder? So. Aber das sind natürlich jetzt alles Themen, die sich sehen. Ja, vielleicht kriege ich ja mit dem Delta-Sharing, kriege ich ja auch einen Zugriff vielleicht auf Snowflake hin. Oder ja, in Zukunft zumindest, wenn da dieser Open-Table-Format sich ein bisschen konsolidieren. Oder wir werden es sehen. Also noch viele Fragezeichen, aber das sind natürlich jetzt genau die Situationen, in denen die Kunden sind. Das heißt, mit jeder neuen Ankündigung gibt es natürlich dann die Frage, ja, okay, aber ich habe gerade eine Entscheidung getroffen, ich habe gerade investiert, ich habe aber dies. Und das sind genau die Sachen, die jetzt aussortiert werden in den nächsten Wochen.
Ja, da hast du zu 100% recht. Ne? Wir haben dann, ich glaube, da müssen sauber in der Sprache sein. Es geht nämlich nicht um rausholen, sondern um nutzbar machen. Ich glaube, so müsste man das eher formulieren, sagen, die Daten werden jetzt viel flexibler nutzbar gemacht als die Realität, wo die wir früher hatten. Und zum anderen, was mir da auffällt, ist eine provokante Sache, die ich jetzt auch schon gehört habe. Ey, Wiener, Gott sei Dank sind wir die ganze Zeit auf unserem laufenden BW geblieben. Haben das alles ausgelassen, haben da so ein bisschen was gemacht. Also ne, das war so nach dem Motto, hoffentlich machen die uns Lumiere und Design Studio jetzt nicht zu und haben das jetzt alles gelassen. Aber wir hatten ja schon erste Schritte in der SAC gemacht und das lief ja ganz gut. Wir konnten so die Standarddinge damit ja super abbilden. Die hofieren uns ja plötzlich bei der SAP und sagen, ja, das können wir dir ja nicht antun. Wie du sagtest, es sind ja ganz viele alte BW-Kunden, die noch nichts davon gekauft haben. ich glaube, jetzt ist ein guter Moment, wenn du all die Jahre abgewartet hast. Und wie gesagt, ich habe schon also ja Geschichten von S/4HANA-Einführung gehört, die möchtest du auch niemandem erzählen. Also deswegen, das ist eine krasse Geschichte, wie es immer so im Leben ist. Wenn du entweder lange wartest oder, sage ich mal, frühzeitig First Adopter, es kann immer gut und kann immer negativ sein. Ich mache jetzt dieses auf, was ich gehört habe. Ne? Also ist jetzt nicht meine Meinung. Aber es ist also schon krass, wo ich gemerkt habe, ja, stimmt, das ist eigentlich ganz witzige Perspektive. Jetzt hofiert mich die SAP und bietet mir Lösungen für mein BW endlich an, das ja gut funktioniert hat. Und das Argument der SAPler war ja schon immer in den Konzernen, wenn das ganz neue Technologie kam, wieso, es funktioniert doch. Es macht doch erstmal das, was es soll. So. Und das, wir wissen auch, wie es geht. Und wir haben ja auch die Leute für. Warum sollten wir denn? Da habe ich wirklich viele Jahre lang mit der IT, weil ich wollte natürlich bewegen, zukünftig, Analytics, was kann ich alles tun, bin ich da oft so aufgelaufen, weil es war für mich so, ich habe echt keine guten Argumente gehabt jahrelang. Und jetzt muss ich sagen, Grüße gehen raus an der einen oder anderen Stelle, wird sich jetzt auch angesprochen fühlen. Das war nicht schlecht. Das war schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also da kann man das auch mal sagen, abwarten bei der SAP kann einen jetzt auch mal nach vorne bringen, wenn man jetzt die Ressourcen hat, das Organisatorische brauche ich nicht drüber reden. Aber wenn es geht, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, glaube ich, wo du ein bisschen mal austesten kannst, neue Sachen machen kannst und hast ja mal geguckt, was die anderen 5 Jahre schon machen.
Ja, genau. Also die zu innovieren, glaube ich nicht, dass das per se eine schlechte Idee ist, weil wir sehen jetzt, dass tatsächlich mit Datasphere wurden auch jetzt wirklich interessante Sachen gemacht bei SAP-Kunden. Ja, so gerade so Richtung Self-Service mit den Spaces dahinter und eine Dezentralisierung von Verantwortung kann ich damit ganz gut umsetzen und sowas. Ne? Das schon. Aber ich würde auch schätzen, jetzt wirklich aus der Hüfte geschossen, dass 80% der BW-Kunden noch auf 7.5 sitzen. Oder eben nicht auf der neuesten Release. Und das war ja genau das Thema. Und die haben jetzt natürlich definitiv ein End of Life, 2027, spätestens 2030. Und das war genau das Thema. Datasphere hat nicht funktioniert sozusagen als Nachfolger oder war es vielleicht auch nie. Und es fehlte dieser Nachfolger. Und das ist jetzt quasi die aktuelle oder die neue Antwort der SAP zu sagen, guck mal hier, ja, du kannst auf eine neue, moderne Technologieplattform wechseln. Aber ja, du musst es natürlich auch neu bauen. Ja, ich glaube, mal sehen, vielleicht wird ja demnächst dann auch irgendwas an Migrationsideen kommen oder Tools oder Ähnliches. Aber erstmal ist das eine neue technische Plattform und wahrscheinlich für viele auch eine echte Chance, das mal neu aufzusetzen. Wir haben es erlebt schon, selbst bei den BW4-Projekten, vieles war letztendlich Greenfield. Also vieles wurde dann eigentlich auch einfach neu gebaut. Ne? Das heißt, also selbst da, wenn von BW sozusagen auf BW gegangen wurde, wurde schon neu gebaut. Und ich glaube, das wird hier auch wieder sehr, sehr viel passieren.
Gut, machen wir kurz den Deckel drauf. Und sagen noch mal eine kurze Zusammenfassung aus meiner ganz persönlichen Sicht. Für mich ist das super, was jetzt gerade passiert. Das sind goldene Zeiten für Berater. Also wenn mit unserem Hardcore-SAP-Team, das wir da haben, die sind jetzt natürlich kritisch, kann man sich auch gerne auf YouTube nochmal angucken und sind das auch nicht alles geil, aber das ist halt für die Auftragslage, die jetzt wahrscheinlich kommen wird, ist das auf jeden Fall schon mal Gold wert. Was tue ich? Echte Beratung wird jetzt gefragt, nicht so starke Umsetzung. Dann ist neue Technologie, begrüße ich per se immer oder auch Schritte, auch wenn dann nicht immer alles funktioniert. Und das Dritte ist, ich freue mich ja, dass bei SAP so ein Schwung in den Laden kommt. Wir haben halt gesagt, wir machen jetzt auch 4 Events hier in Hamburg zusammen und informieren da immer Kunden und dass es mehr in so einen Update-Zyklus jetzt auch geht, ne? Wo wir jetzt auch, sag ich mal, Spotify war ja immer dafür bekannt, wir machen jede Woche ein Update. So, und wenn man das verglichen hat mit es war vor 10 Jahren, wo das hieß, jetzt mit der SAP war es immer alles sehr langsam, bebig. Und da glaube ich schon, dass jetzt ein schnellerer Rhythmus, also eine andere Zeit angebrochen ist. Und, sag ich mal, dass das nicht mehr so halbherzig mit den Partnerschaften ist, das wollen sie ja betonen, das ist mir sehr, sehr gut. Weil früher heißt es immer so, wir sind ja auch SAP-Partner. Ja, kannst du ja mal Power BI und SAP zusammenkriegen. Das hat Spaß gemacht. Toll, dass ihr Partner seid oder welche anderen Frontend-Tools es damals alle gab. Das war mit so einer Big-Schnittstelle. Ey, ich bin ausgerastet. Also es ging nichts. So. Und wir mussten wirklich dann immer, sag ich mal, Krücken bauen und so. Und jetzt ist es für mich eine glaubhafte, schöne Geschichte, die für viele Leute, glaube ich, viel, viel löst. So. Und die merken natürlich auch hart, dass die Microsoft und AWS-Konkurrenz, so wie sie alle heißen, so, da muss man echt sagen, die haben einen guten Job gemacht, dass die SAP sich dadurch dann auch bewegt hat. Also mir Ich finde es eigentlich total gut. Für mich ganz persönlich ist das super, was passiert ist. Also so, das muss ich sagen, ja.
Genau. Ja, ich denke mal, klar, für uns, wir beobachten natürlich das jetzt weiter, was jetzt da wirklich passiert und wie das dann auch am Ende funktioniert. Wir diskutieren das vor allem bei uns im Leader Circle. Es gibt ja den BARC Leader Circle, wo auch viele SAP-Kunden natürlich sind und sich dazu ihren Erfahrungen austauschen. Und wir haben eine ausführliche Stellungnahme dazu eben mit dieser BARC Perspective gemacht. Da gibt es dann auch noch viel, viel mehr Meinungen, Informationen dazu. Kann ich nur einladen, das zu lesen.
Cool, machen wir schnell die M&As und dann sind wir auch schon bei den Events.
Ja, klar.
Hervorragend. So ja, machen wir es. Carsten, vielleicht deine Show, gib Gas.
Na klar, mache ich gerne. Bevor ich die M&A kurz erwähne, vielleicht noch die Studie des Monats haben wir eigentlich immer.
Ah,
da passt jetzt eine besonders gut. Wir haben gerade veröffentlicht das BARC Lakehouse Cookbook. Ja, und ich glaube, dass jetzt viel mehr Leute sich nochmal mit diesem Thema Data Lakehouse beschäftigen werden, gerade auch im SAP-Kontext. Deshalb passt das, glaube ich, sehr, sehr gut. Link ist in den Shownotes. Und wir haben noch eins veröffentlicht zum Thema die strategische Einsatz von AI in Finance, was natürlich auch ein Dauerbrenner ist, aber es ist so ein bisschen jetzt auch schon der Vorläufer quasi für unseren Finance and Controlling Summit. Der wird im Mai stattfinden in Frankfurt. Und dieses ganze Thema AI in Finance ist natürlich eins der zentralen Themen, weil da logischerweise auch viel passiert, aber es auch viel Skepsis und Zurückhaltung gibt. Ja, also gerade in Finance Departments ist man natürlich häufig da ein bisschen skeptischer, wenn es zum Beispiel um den Einsatz halluzinierender Systeme geht, wenn man eigentlich Finanzdaten berichten möchte, die definitiv richtig sein müssen. Also in dem Sinne viele interessante Dinge. M&A ist ja immer spannend. Was ist passiert so in den letzten Monaten, vielleicht seit Anfang des Jahres? Wir haben eine kleine Akquisition von Click Absolver, geht übrigens auch in diese Lakehouse-Richtung. Ja, also auch da geht es um Open-Table-Formats. Das heißt, Click ist ja eh jetzt mit einem stärkeren Fokus in Datenmanagement unterwegs und hat da quasi eine kleine Technologiekomponente, wie sie es eigentlich sehr häufig machen, quasi ergänzt. Insight Software hat natürlich, ist eigentlich, da fehlt eigentlich nie in dieser Liste, weil sie ja wirklich viel kaufen. Auch im letzten Jahr haben sie, glaube ich, 4 Unternehmen übernommen. Bei einer insgesamt eher schwächeren M&A-Markt, und zwar diesmal Just Perform aus Singapur, stärkt den asiatischen Markt. Wenn ich das richtig sehe und verstehe, wird diese Komponente aber relativ strategisch zentral werden für eine Insight-Software. Das muss man mal sehen, als so moderne CPM-Lösung. Mal abwarten, was sie damit noch machen. Noch eine Ding, Databricks, haben wir jetzt ja schon oft erwähnt, hat auch was gekauft jetzt am 10. Februar und zwar ein kleines Migrationstool. Also wer jemand quasi auf Databricks will, hat er quasi hier so ein kleines Tool, was hilft von anderen Data Warehouses, das zu übertragen, quasi zu migrieren die Daten. Im Sinne der Investments gab es so zwei, die ich spannend fand. Eins wieder Databricks. Und zwar haben die eine der größten Investitionsrunden der Geschichte bekommen. Und zwar 10 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich schon unglaublich viel. Als Investment, sie laufen eigentlich Richtung eines IPOs, also eines Börsengangs. Das müsste eigentlich demnächst passieren. Und haben jetzt nochmal eine riesige Kapitalspritze bekommen. Wo man natürlich sich ein bisschen überlegen kann, warum die eigentlich so groß sein muss. Also ich glaube, da wird auch noch ordentlich Geld verbrannt eigentlich in dem Unternehmen. Aber haben natürlich auch beeindruckende Wachstumsraten. Und das zweite ist ein deutsches Firma, ist natürlich auch mal spannend hier. Prior Labs sind uns aufgefallen. Die bauen mit TAP PFN ein Large Language Model, was aber sich fokussiert auf strukturierte Daten. Also auf Zahlen quasi. Und das ist natürlich was anderes als die anderen, die im Markt sind. Und was sie halt sagen, und das müsste man dann mal verifizieren, ob das wirklich geht, ist, dass sie eben dadurch, dass quasi so viele